Phoenix-Runde.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei uns. Meine Gäste hier im Studio. Peter Bayer ist bei uns. Sie sitzen für die CDU im Bundestag, sind Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung und damit sind Sie auch Teil der Bundesregierung. Soraya Sarhadi-Nelson ist Korrespondentin von National Public Radio hier in Berlin. Das ist ein öffentlich-rechtliches Radio, vielleicht vergleichbar mit dem Deutschlandfunk. Professor Herfried Münkler ist bei uns, Politikwissenschaftler. Bis zu seiner Emeritierung im vergangenen Jahr haben Sie an der Humboldt-Universität in Berlin gelehrt. Und Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Berliner Tagesspiegels. Frau Nelson, wie emotional ist eigentlich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA, im Guten wie im Schlechten?
Also ich glaube, für die Deutschen ist es mehr emotional als die Amerikaner. Weil da sind viele Amerikaner, die sich nicht mit Trump sehr gut verstehen oder mit seiner Bemerkungen. Aber wenn es Deutschland anbetrifft oder Tarife oder auch NATO-Spenden, was für NATO ausgegeben wird, da sind die Amerikaner ein bisschen mehr auf der Seite der Trump-Administration. Und deswegen glaube ich, dass die Deutschen vielleicht sich ein bisschen mehr angesprochen fühlen, dass die Gefühle stärker sind hier in Deutschland als in Amerika.
Was diese gegenseitigen Beziehungen angeht, Herr Bayer, spielt in diesen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA neben dem Politischen auch das Persönliche eine besondere Rolle?
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wir sehen es ja gerade heute am Tag des Besuchs des US-Außenministers Pompeo, der die Stätten seiner, ich hätte fast Jugend gesagt, aber wo er als US-Soldat stationiert war. Und das sind auch emotionale Momente, also historische, emotionale und damit auch persönliche Momente, Erlebnisse spielen auf jeden Fall eine Rolle. Sie sind auch übrigens wichtige Bestandteile des gemeinsamen Fundaments im transatlantischen Verhältnis.
Herr Münkler, zwischen dem Kennedy-Auftritt in Berlin und den Trump-Attacken auf Angela Merkel, schlägt das Pendel in den Beziehungen zu stark aus?
Nun muss man zugeben, das sind Auftritte, die Spitzen darstellen. Normalerweise entwickeln sich Beziehungen ja unterhalb solcher Sichtbarkeiten. Insofern sind das natürlich besondere Ausschläge, die mediale Aufmerksamkeit generieren. Jenseits dessen findet in vieler Hinsicht auch noch Business as usual statt.
Herr von Marschall, wenn das deutsch-amerikanische Verhältnis nachhaltig beschädigt würde, ginge da noch viel mehr verloren als das Schutzversprechen der USA?
Ja, natürlich. Die Bundesrepublik Deutschland ist nun mal durch ihre Geschichte, aber auch durch ihre Werte fest im westlichen Bündnis verankert. Das sind natürlich nicht nur die USA, das betrifft auch den Wertekanon der Europäischen Union. Ich könnte auch die Briten nennen, selbst wenn sie aus der EU hinausgehen. Und dieses Bewusstsein wird beschädigt durch die Debatte, eine sehr emotionale Debatte über den aktuellen amerikanischen Präsidenten. Er gibt uns sehr viel Anlass zur Kritik, das ist sicher richtig. Auf der anderen Seite erlebe ich das so, wenn ich mit Kollegen in Frankreich, Großbritannien, wo Polen rede, dass sie das so empfinden, dass wir Deutschen wesentlich emotionaler auf Donald Trump reagieren als andere europäische Nationen, die ja auch ihre inhaltlichen Schwierigkeiten mit den Amerikanern haben. Also es wäre ganz nützlich, wenn wir etwas mal emotional und moralisch abrüsten würden, ein bisschen mehr realpolitisch auf die Sache schauen und uns ab und zu daran erinnern, dass wir trotz Trump eine ganze Menge gemeinsame Interessen mit den Amerikanern haben. Ich nenne nur mal Sicherheitsfragen, Terrorabwehr. Und dass es auch durchaus in der Trumpschen Politik Schnittmengen von Interessen geben kann. Umgang mit China im Handelskonflikt oder die Frage, wie man gegen im Iran gegen die Atomprogramme vorgeht. Das wäre ja nicht alles so dramatisch, wenn da Trumps Ziele erfüllt
wird. Das heißt, auch ein bisschen nüchterner alles betrachten, trotz aller historischen Reminiszenzen von Care-Paket bis Luftbrücke und wer weiß wohin. Ist das?
Ja, ich meine, es hilft möglicherweise, sich daran zu erinnern, dass die Amerikaner hier in West-Berlin sowieso die Garantie für das Überleben eines freien Systems waren und natürlich auch für die alte Bundesrepublik West und dass das Verhältnis damals vertrauensvoll war. Das hilft sich daran zu erinnern, wie wir uns auch jetzt daran erinnern sollten, wer uns bei der Einheit geholfen hat, nicht?
Es gab jetzt im Vorfeld des Mauerfalljubiläums und auch des Besuchs des US-Außenministers Mike Pompeo eine, sagen wir mal, diplomatische Verstimmung, weil es einen Artikel des Bundesaußenministers gab, des Kollegen von Mike Pompeo, von Heiko Maas, in dem er im Zusammenhang mit Einheit und Mauerfall die USA sozusagen eher nur am Rand erwähnt hat, innerhalb des Begriffs Freunde und Bündnispartner im Westen, das waren von Portugal über Norwegen oder die Türkei auch die USA. Ist da irgendwas aufgebauscht worden? War das, was meinen Sie, war das eher Unachtsamkeit? Denn offensichtlich hat die Amerikaner das ja gestört.
Ja, also ich würde nicht sagen, alle Amerikaner, die Trump, Herr Trump besonders ist sehr empfindlich. Wenn ich sage, dass Amerikaner nicht empfindlich ist, das gilt nicht für Herr Trump. Ich glaube, das haben wir schon mit seinen Tweets gesehen. Aber ich glaube hier, dass da vielleicht ein bisschen absichtlich war, weil die deutsche Regierung ist nicht sehr, also ist ein bisschen wütend, würde ich sagen, auf Amerika oder sehr wütend sogar. Und Heiko Maas, ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus Versehen war, dass er das gemacht hat. Und das ist auch etwas, das die Amerikaner oder die amerikanische Regierung oder die Trump-Administration gestört hat.
Ich muss zur nachrichtlichen Korrektheit noch sagen, dass er vor 2 Stunden das zurückgeholt hat und gesagt hat, in der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Außenminister, ohne die Führungskraft Amerikas hätte es keine Wiedervereinigung gegeben in Leipzig in dieser Pressekonferenz. Gehören so kleine Nicklichkeiten zu einem guten Verhältnis dazu?
Also ich halte es nicht für eine kleine Nicklichkeit, und ob das nun bewusst oder unbewusst war. Ich finde, auch wenn jetzt sozusagen versucht wird, das wieder zu kitten, mich hat es als deutscher Bürger sehr gestört, weil, wenn ich mich daran erinnere, ich habe Abi 91 gemacht, 1989 und 90, wenn ich mich daran zurückerinnere als junger Mann, ich habe das schon sehr genau verfolgt, wie die deutsche Wiedervereinigung zustande gekommen ist. George H.W. Bush, Bob Zoellick, der auch in diesen Tagen hier in Berlin ist, einer der Architekten der deutschen Einheit. Und vieles aus den Erzählungen von Eltern und Großeltern. Ich finde da schon, dass das also mal mindestens sehr, sehr ungeschickt war. Also ich habe mich darüber persönlich sehr geärgert.
Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, andererseits, Herr Münkler, ist das etwas symptomatisch. Da wird jetzt, entbrennt eine Diskussion, jetzt sagen wir es mal so, etwas diplomatisch formuliert, um einen nicht gerade weltbewegenden Vorgang, also dass man die USA da in diesem Namensbeitrag nicht erwähnt hat. Steht das so ein bisschen auch für die Empfindlichkeiten, vielleicht auch für die Hektik oder das Hyperventilieren in den beiderseitigen Beziehungen?
Ich glaube, dass der symptomatologische Blick auf diese Frage der interessanteste ist, weil er zeigt, in welcher Weise das Verhältnis beider Seiten zueinander aufgeraut ist, dass man sozusagen ich würde das eher als eine Ungeschicklichkeit, als eine Bedachtheit verstehen, dass man solche Ungeschicklichkeiten gewissermaßen nicht übergeht und sie da lässt, wo sie vermutlich hingehören, nämlich in der Unaufmerksamkeit eines Mitarbeiters von Herrn Maas, der den Blick halsstarrig nur nach Osten gewendet hat und alles andere aus dem Auge verloren hat. Es zeigt gewissermaßen, man ist ineinander verkrampft. Und ich würde in dem Zusammenhang gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, den Herr von Marschall vorhin angesprochen hat. Die Deutschen waren in einer bestimmten Phase ihrer Geschichte den Amerikanern emotional sehr viel näher als die meisten anderen Westeuropäer, die eine andere, tiefere, längere Bündnisgeschichte mit den USA haben. Aber genau deswegen ist natürlich dann auch Enttäuschung und Frustration sehr viel stärker. Und das Ganze nochmal auf dem Hintergrund der US-amerikanischen Re-Education-Politik betrachtet, gewissermaßen der Musterschüler der USA geworden sein zu wollen. Und dann festzustellen, der Lehrer verhält sich aber ganz anders als das, was er gelehrt hat. Das ist mit einer der Erklärungen, warum das teilweise emotional übermäßig aufkocht und nicht so behandelt wird, wie es zu behandeln ist. Nämlich als die Entwicklung von durchaus in der geografischen Lage der Länder, in ihrer Größe, in ihrer Ausrichtung, in ihren Interessen liegenden unterschiedlichen Bewertungen von Herausforderungen und Konstellationen.
Das heißt, die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind sehr stark auch von historischen Ereignissen abhängig. Wenn man sich das mal Revue passieren lässt, die USA haben uns mit ihren Alliierten von einem Massenmörder befreit. Care-Pakete sind geschickt worden, Marshallplan, Luftbrücke, Wiederaufbau eines westdeutschen Teilstaates mit parlamentarischen, demokratischen Strukturen. Dann kam der Bruch Vietnamkrieg. Ist das immer abhängig auch von Faktoren, die eigentlich die USA und Deutschland nicht unbedingt direkt betreffen?
Ja, aber es ist doch interessant, wie wenig das Historische wirkt, wenn es um eine momentane emotionale Aufwallung geht. Also wenn die Deutschen sich dieser historischen Relation so bewusst wären, dann dürften einzelne Irritationen aktuell ja gar nicht so einen Ausschlag geben. Und das zu erklären, diese emotionalen Dinge, wie Herr Münkler das getan hat, das ist wichtig und ist das eine. Aber es ist eben auch wichtig zu erkennen oder zu realisieren, dass wir uns da anders verhalten als andere Europäer. Nicht, denn die normale Annahme, wenn man eine emotionale Reaktion hat, ist, oder auch eine rationale, die anderen werden schon genauso denken als ich, denn ich habe doch gute Gründe, warum ich das entweder so denke oder so empfinde. Und es ist wichtig zu verstehen, wo das eigene Denken oder Empfinden von dem anderer Völker abweicht. Und das ist halt ein bisschen unterentwickelt, dieser Reflex darüber, wo wir ähnlich wie Franzosen, Polen oder Engländer reagieren und wo wir ganz anders reagieren. Und das müsste uns ja eigentlich zum Nachdenken bringen. Also ich finde gar nicht, dass wir uns so wahnsinnig bewusst sind. Mich erstaunt eher, dass obwohl wir uns eigentlich der historischen Beziehung bewusst sein müssen, sollten, das trotzdem so schnell wieder in Vergessenheit geraten kann, wenn wir gerade Grund für eine emotionale Aufwallung haben. Und das macht mich immer ein bisschen misstrauisch gegenüber den Deutschen. Ich fühle mich immer am wohlsten, wenn die Deutschen so ähnlich ticken wie ihre Nachbarn. Ich werde unruhig, wenn Deutsche anders ticken als ihre Nachbarn.
Wären die deutsch-amerikanischen Beziehungen eine ärztliche Untersuchung, wären wir ja immer noch beim Diagnosegespräch. Wie ist denn eigentlich die Stimmungslage nach dem, was wir jetzt besprochen haben? Da ist ja doch vieles irgendwie nicht unausgegoren oder erzeugt auch eine gewisse Unzufriedenheit oder Unübersichtlichkeit. Zum Beispiel, fangen wir mal ganz oben an, auf der politischen Ebene, da ist zwar sichtbar die Bundeskanzlerin und der US-Präsident, aber Sie kennen das ja jetzt aus Ihrem Arbeitsalltag. Wie ist die Stimmungslage auf der politischen Ebene?
Ja, da müssen wir auch noch mal unterscheiden zwischen das, was sich Administration nennt einerseits und dann dem Abgeordnetenwelt auf dem Hill, also im Kongress, Senat und Repräsentantenhaus. Wir sehen schon eine qualitative Veränderung und Verschiebung in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich bin jemand, der sagt, wir müssen dann gerade jetzt, wo es Veränderungen gibt, die nicht unbedingt immer schlecht sein müssen, in der Qualität auch des Miteinanders. Wir müssen uns gerade dann darum kümmern, diese Gespräche zu intensivieren. Das ist in der Tat deutlich schwieriger geworden als früher. Ich selber bin jeden Monat mindestens einmal, nicht nur in Washington, aber in den USA unterwegs, um letztlich auch diese Fragen miteinander zu reden, über die wir sicherlich inhaltlich gleich noch sprechen werden, um das zu intensivieren. Also ich glaube, das ist auch so ein gegenseitiger Lernprozess. Die gute Botschaft ist, es gibt eine ganze Menge Austausch im kulturellen Bereich, auf der Arbeitsebene. Und es muss halt nicht immer Trump und Merkel sein. Das wäre viel zu wenig. Das war im früheren Leben auch nicht so gewesen, im transatlantischen Leben. Aber Fakt ist natürlich auch, dass sich die transatlantischen Beziehungen verändert haben. Ein bisschen abrupt. Aber letztlich, wenn man mal genau reinguckt in die einzelnen Dossiers, in den Themenbereiche, waren die Ansätze dieser Diskussion schon allenthalben, in den meisten, nicht in allen Fällen auch vorhanden gewesen. Diskussionen, die jetzt aber deutlich zum Teil emotionaler geführt werden. Und deswegen kann ich den Dr. von Marschall nur unterstützen, der sagt, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr die Realitätsbrille aufsetzen. Und uns, ich glaube, das verlangt auch die Verantwortlichkeit von Politikern, sich dieser Realität zu stellen und nicht immer nur zu gucken, was Donald Trump oder irgendeiner oder Rick Grenell tweetet, schreibt oder sonst welche Briefe schreibt, sondern wir haben uns diesen Verantwortlichkeiten zu stellen. Und es gibt ganz viele Austausche und Formate, auch wo wir das tun.
Also wir wollen das ja hier auch nicht unnötig dramatisieren. Kann man denn sagen, dass jenseits der medialen und auch der politischen Aufregung eigentlich so auf der Arbeitsebene, wie Herr Bayer das gerade jetzt besprochen hat, eigentlich eher so Business as usual herrscht zwischen amerikanischen und deutschen Stellen, Behörden, Verbänden, Universitäten?
Ja, also ja und nein. Jein, wie man sagt.
Ja, gut, auf Deutsch sagt. Kann ja passieren, dass es ja und nein ist.
Ich meine, wie gesagt, man muss sich auch ein bisschen auseinandersetzen, von was man von Trump in seine Tweets und sowas hört. Und wie gesagt, die Abgeordneten auf dem Hill haben eine andere Beziehung mit Deutschland als vielleicht die Administration zurzeit. Aber trotzdem hat sich vieles verändert. Ich meine auch sogar Tourismus, wenn man Tourismus anguckt. Da sind viel weniger Deutschen, die jetzt nach Amerika fliegen zurzeit. Oder so wird berichtet. Jedes Jahr wird das immer weniger. Nein?
Nein. Also nach der Studie des Tourismusverbandes des Deutschen sind die USA immer noch das beliebteste Reiseziel. Immer unter der, also da kommt immer die Frage, wohin würden Sie am liebsten fahren, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen? Und,
ja, aber die dann Nummern ist gehen USA, trotzdem runter.
Da ist USA als Reiseland unheimlich attraktiv, völlig unabhängig von den Aversionen, die man gegen die
bei dem Jugendaustausch, Highschool Exchange, da ist das deutlich runtergegangen. Das stimmt. Das
ja, also man, aber man sieht, in Deutschland ist Tourismus noch hoch und viele Amerikaner, wie gesagt, diese Beziehung, die sozusagen dieser Riss oder diese emotionale Reaktion ist etwas, das man weniger in Amerika sieht. Und Amerikaner kommen immer noch gerne nach Deutschland und das sieht man auch. Aber was ich gelesen habe und gesehen habe, ist, dass die Tourismusnummern weniger sind. Also dass die Deutschen, die, vielleicht ist das immer noch der Lieblingsziel, aber das sind weniger Deutsche, die nach Amerika reisen. Also das sind also jedes Jahr kommt das runter.
Herr Münkler, ist das, das hat Frau Nelson am Anfang gesagt, so ein bisschen auch das Problem, dass eben das Deutschlandbild der Amerikaner und das Amerikabild der Deutschen so etwas auseinanderfällt? Dass man da eher möglicherweise nicht so irgendwie zusammenkommt oder aneinander vorbei
denkt? Wir müssen zunächst mal festhalten, dass die Zeiten vorbei sind, in denen mindestens 300.000 und mehr amerikanische Soldaten bis zum bestimmten Zeitpunkt auch quer aus der Bevölkerung geschöpft als Wehrpflichtige ziemlich regelmäßig in Deutschland Dienst getan haben und dann wieder zurückgegangen sind. Die hatten ein recht intensives, auch vermutlich emotional angereichertes Deutschlandbild gehabt. Das hat sich jetzt verändert. Das ist im Prinzip durchaus eine substanzielle Veränderung in der wechselseitigen Wahrnehmung und auch in der wechselseitigen Wertschätzung oder in der Skalierung von Bedeutsamkeit. Das ist eine der sozusagen der positive Effekt des Endes der Ost-West-Konfrontation, sozusagen die Ausdünnung der amerikanischen Militärpräsenz in Europa und insbesondere in Deutschland, hat eine Begleiterscheinung, die man vielleicht bedauern kann, weil die wechselseitige Wahrnehmung, in diesem Fall vor allen Dingen die amerikanische Wahrnehmung der Deutschen aus der Nähe, sich verändert hat. Das ist nun mal so, das gehört mit zu solchen Folgen. Ich glaube aber, der entscheidende Punkt ist auch, eine zunehmende Auseinanderentwicklung von Interessen und Wahrnehmungsfeldern. Und das hat ungefähr zur gleichen Zeit mit dem Wegfall der Sowjetunion als dem Antipoden, gewissermaßen dem äußeren Herausforderung als ein zusammenhaltendes Element zu tun. Und darüber haben sich auch aufgrund geopolitischer Veränderungen andere Wahrnehmungen, andere Präferenzen und so weiter entwickelt. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, dass das Ganze nicht eine Frage nur von Trump ist, sondern bereits unter Obama die Feststellung erfolgte, wir sind als USA nicht mehr zu einer gleichgewichtigen und gleichzeitigen Machtprojektion in den atlantischen und den pazifischen Raum in der Lage und wir präferieren den pazifischen Raum. Mit Gründen, nicht? Aber das ist natürlich eine Revision der Entscheidungen für den atlantischen Raum, die irgendwann, weiß ich nicht, 1948, 1949 dann gefallen sind, als man sich entschlossen hat, die Truppen aus Europa, insbesondere Deutschland, nicht zurück.
Das heißt, wir geraten aus dem Blick der USA zwangsläufig.
Es sind ja einige, also ich glaube, wenn man über die transatlantischen Beziehungen spricht, wissen alle am Tisch und auch draußen, dass es nicht nur über die Atlantik geografisch geht, sondern es kommt immer mehr hinzu. Wir sprechen über den Nahen Mittleren Osten, wir sprechen über China, wir sprechen über NATO, wir sprechen über viele Dinge und dass die Vereinigten Staaten eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, auch schon immer auch eine pazifische Nation waren. Sowohl am Atlantik auch am Pazifik. Aber dass sich dieses Interessengewicht sozusagen verschoben hat dahin. Das ist, glaube ich, einfach eine Entwicklung, die man zur Kenntnis nehmen muss. Aber es müsste auch in unserem Interesse sein, übrigens auch im amerikanischen Interesse, dass natürlich die transatlantische, jetzt bin ich wieder beim rein geografischen Aspekt, nicht verloren gegangen wird. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, das zu erkennen, sich dafür einzusetzen. Aber ich glaube, der Erkenntnis muss doch sein. Wir haben einen Wettbewerb von Wertesystemen, von politischen Systemen gerade. Einerseits China, andererseits Europa und die Amerikaner, die Nordamerikaner, sage ich mal. Da muss ich aber vieles noch positionieren, zusammenrütteln. Wir sehen ja gerade in Europa, also ich bin ja, wenn man häufiger nach Westen schaut und mit dem Finger vielleicht im Moment aufs Oval Office deutet, weisen auch immer einige Finger zurück. Ich mache mir manchmal mehr Gedanken über den Stand der Europäischen Union und wie wir vielleicht nicht so einheitlich sind, wie wir sein sollten in vielen Bereichen. Ich glaube, Europa muss funktionieren und dann kann man sich auch wieder auf Augenhöhe einbringen in die transatlantischen Beziehungen. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Voraussetzungen, um zu sichern, wie wir in Zukunft auch leben wollen, unsere Werte, unsere Interessen gegenüber China und anderen.
Sie haben jetzt freundlicherweise schon eine Inhaltsangabe der nächsten und letzten 24 Minuten dieser Sendung gemacht. Wir werden das alles noch ansprechen. Gut, dass Sie darauf hingewiesen haben. Das war jetzt wie eine Aufzählung. Herr von Marschall, wir haben ja auch zum Beispiel, was, wenn wir jetzt schon von einem komplexen und doch etwas unübersichtlichen deutsch-amerikanischen Verhältnis mit all seinen Schwierigkeiten reden, zum Beispiel deutsche Firmen, deutsche Unternehmen nicht unbedingt zur Verbesserung dieses Verhältnisses beigetragen. Stichwort Dieselgate, das ist in den USA aufgedeckt worden, das hat viele Amerikaner massiv verärgert. Oder eben, dass aus Sicht der Amerikaner die unfairen Handelsbeziehungen, an diesem Vorwurf ist ja auch was dran. Mit einem Handelsbilanzüberschuss Deutschlands, unter dem die US-Wirtschaft auch leidet. Haben wir da einfach zu lang solche oder auch das Verhalten der Deutschen Bank in den USA hat ja schon zu Geldstrafen geführt. Haben wir da zu lange vielleicht zu wenig drauf geachtet oder unterschätzt, was das für eine Sprengkraft entwickeln kann?
Ich bin nicht so sicher, ob das nicht ein bisschen zu dramatisch klingt. Also ja, amerikanische Kunden haben sich natürlich über den Dieselbetrug geärgert, aber sie haben sich gleichzeitig darüber gefreut, dass die amerikanischen Behörden eingegriffen haben und ihnen Möglichkeit gegeben haben, mit sehr wenig Geld ein neues Auto zu bekommen. Und diese Entscheidung, das neue Auto zu bekommen, ist nicht gegen deutsche Autos gefallen. Also nach meinem Eindruck ist das Image der deutschen Autos als Statussymbol, als ein Ausdruck von Qualität, ziemlich ungebrochen. Das gilt nicht unbedingt für das Verhalten von deutschen Banken, aber die Deutsche Bank ist sowieso wenn Sie sich mal Bilanzsummen im Vergleich zu anderen international agierenden Banken anschauen, ist eh kein so tolles Beispiel. Also generell sind die Wirtschaftsbeziehungen, das scheint mir manchmal in Deutschland zu wenig bekannt zu sein, die sind unheimlich intensiv. Und das sehen Sie weniger jetzt an den Handelszahlen als an den Investitionszahlen. Es gibt kein anderes Land, in dem deutsche Konzerne so investieren wie in den USA. Also China ist da weit abgehängt. Im Handel auf gleicher Höhe, bei Investitionen, und das sind ja Zukunftsentscheidungen, nicht? Deutsche Firmen investieren massiv in den USA. In den USA arbeiten, glaube ich, 800.000 Amerikaner direkt bei deutschen Firmen, bekommen ihren monatlichen Gehaltscheck von einer deutschen Firma. In Deutschland arbeiten 600 Deutsche bei amerikanischen Firmen. Das gibt es in keinem anderen bilateralen Verhältnis zwischen einem europäischen Land und den Vereinigten Staaten, von China oder Russland gar nicht zu reden. Da ist also eine ganz enge Verknüpfung. In den strategischen Dingen, da geraten wir zwar nicht aus dem Blick, aber wir sind nicht mehr der Nabel der Welt. Viele von uns, ich meine, das ist jetzt schon 30 Jahre her, seit die Mauer gefallen ist, aber die noch aufgewachsen sind mit diesem Weltbild, für die war klar, in Europa ist das Zentrum der Welt, da kann sich der nächste Konflikt abspielen, die Amerikaner sind Schutzmacht, wie auch immer. Nicht? Also das war alles sehr Europa, Amerika, transatlantisch zentriert. Und das hat sich eben verändert in der Wahrnehmung. Der Pazifik, wie schon gesagt wurde, ist viel wichtiger geworden. Aber wir sind nicht unwichtig geworden, wir sind nicht aus dem Blick geraten, nur es sortiert sich jetzt anders. Und die Art oder die Felder, auf denen wir noch Kooperation machen sollten, also die Interessen, deren Gewichtung hat sich auch verändert. Jetzt, Sicherheit ist immer noch so in dem Sinne, dass Europa, das hat ja, haben Sie auch gerade angesprochen, Herr Bayer, Europa ist nicht in der Lage bis heute, obwohl es das gleiche Bruttosozialprodukt hat wie die Vereinigten Staaten, seine Sicherheit ohne amerikanisches Zutun zu organisieren. Und das liegt an unserer nationalen Kleinstaaterei. Und da müssen wir in die Pötte kommen. Es gibt keinen Grund, warum Europa immer noch so wenig für die Sicherheit tut und so wenig zur NATO beiträgt im Vergleich zu den USA, wenn die Wirtschaftsgewichte gleich groß sind. Aber wir haben neue Zukunftsfelder. Und das geht eben von der ganzen digitalen Welt, wo Europa auch eine viel zu geringe Rolle spielt. Das wird auch im Wesentlichen.
USA ja auch praktisch dominiert. Ja.
USA dominiert. Inzwischen ist China da. Wir müssen feststellen, dass wir offenbar abhängig sind von chinesischer oder anderer Technik beim Aufbau der 5G-Netzwerke, weil wir es in Europa nicht hinbekommen. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Da müssen wir einfach in die Pötte kommen.
Aber dieses vor allem ein Problem.
Herr Münkler, es wird ja schon seit langem beklagt, dass die Europäer nicht zu Potte kommen, dass sie eigensinnige, egoistische Politik machen, dass sie im großen Mächtespiel nicht mehr mitspielen wegen ihrer Kleinstaaterei. Kann man denn überhaupt auf absehbare Zeit hoffen, gerade bei der Entwicklung, die wir jetzt in der Europäischen Union haben, dass sich das mal ändert?
Ich würde sagen, diese dieses sich wohlfühlen in Abhängigkeiten, vor allen Dingen von amerikanischer Sicherheitsgarantien, ist auch ein Element von Bequemlichkeit, nicht? Und wie bekommt man Leute aus einer im Prinzip komfortablen Situation? Man bekommt sozusagen Sicherheit von anderen geliefert, muss sich nicht auf riskante Entscheidungen einlassen und hat obendrein noch den Vorzug, im Sofa zu sitzen und das Geschehen zu kommentieren. Warum soll man sich aus einer solchen Situation herausbegeben? Und da kann man sagen, möglicherweise ist Trump in dieser Frage ein Glücksfall für Europa, weil er die Europäer zwingt, darüber nachzudenken, welche Fähigkeiten sie haben, welche Fähigkeiten sie haben müssen. Und wenn man sich das auch noch ein bisschen genauer anschaut, nicht, also sagen, die Wahrnehmung der Europäischen Union als eine Herausforderung anderer ist offenbar nicht nur bei den Russen da, die ja allem Anschein nach auch in die Brexit-Kampagne eingegriffen haben, sondern Trump hat ja auch mit den einen oder anderen Äußerungen, nicht, also der Brexit sei ihm sehr lieb und am liebsten sei ihm noch auch ein No-Deal-Brexit, im Prinzip ein Spiel gespielt, das auf die Verkleinerung und Schwächung der Europäischen Union abhebt. Wenn man das mal anders interpretiert und nicht so viel über Liebe und gegenseitigen Respekt und derlei mehr, also so Kategorien, die eher ins Familiale gehören, spricht, politisch das bedenkt, heißt das, Europa ist ein potenzieller Akteur, der von anderen als solcher wahrgenommen wird. Nur dummerweise nehmen wir Europäer uns als solcher nicht wahr. Und das sollten wir tun. Und dann sind wir, glaube ich, in einer sehr viel besseren Situation. Und dann werden sich auch, denke ich, die Verhältnisse zu den Chinesen und zu den Amerikanern anders darstellen, weil wir dann als ein Gewicht und nicht nur als eine Last dastehen.
Frau Nelson, wenn wir über das transatlantische Verhältnis reden, dann kommen wir immer ganz schnell zu Donald Trump. Kein Wunder, der unter anderem ja gerade das Präsidentenamt der USA einem Stresstest unterwirft, mit allen Folgen nicht nur für die nationale oder für die nationale Politik, sondern eben auch für die internationale Politik aufgrund der Bedeutung der USA. Haben wir eigentlich mit Donald Trump, der ja jetzt ziemlich genau 3 Jahre im, also noch nicht ganz 3 Jahre im Amt ist, haben wir mit dem noch nicht den richtigen Umgang gefunden, wie wir mit ihm jetzt gerade hier in Deutschland umgehen sollen, was wir mit ihm anfangen sollen, wie der richtige Umgang ist?
Die Frage ist, wer hat den richtigen Umgang mit Herr Trump? Weil das seine Politik und seine Äußerungen und alles, das ändert ja von Tag zu Tag. Und zurzeit fühlt er sich sehr...
Also sinnlos sozusagen, sich zu versuchen, mit ihm klarzukommen.
Ja, aber das Interessante ist, ich meine, man redet jetzt über vielleicht die nächsten 4 Jahre ohne Donald Trump, dass irgendein anderer an der Macht kommt. Aber ich glaube, also was ich höre von den Präsidenten, die jetzt in die Präsidentenwahl teilnehmen, es wird nicht unbedingt sich sehr viel ändern. Vielleicht wird das nicht, die Äußerung nicht so, also ohne Respekt sein, wie die jetzt öfters sind, aber trotzdem diese Amerika macht jetzt für sich und es ist nicht wichtig für den, was also oder was in Europa vorkommt oder irgendwo anders, ist vielleicht nicht so wichtig. Ich glaube, es könnte gut sein, dass das weitergeht, also dass das nicht sich ändert mit den nächsten Präsidenten.
Das heißt, diese Hoffnung, ich glaube, fast genau auf den Tag, in einem Jahr sind ja die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen, also letzten Dienstag war es noch genau ein Jahr. Das heißt, selbst wenn Trump nicht mehr gewählt würde, die Probleme, auch die Umstellungsschwierigkeiten, die Anpassungsschwierigkeiten bleiben den Europäern und den Deutschen erhalten.
Ja, ich will aber vielleicht nochmal sagen, wir unterhalten uns immerhin über den Oberbefehlshaber, den Command-in-Chief der größten Macht, Nation dieser Erde. Ob er nun Donald Trump heißt, den amerikanischen Präsidenten oder wie auch immer. Oder Elizabeth Warren oder Obama oder wer auch immer. Das muss man sich ab und zu nochmal vor Augen halten. Einerseits kann man das nicht ignorieren. Manchmal ertappt man sich dabei, dass man gerne nicht hinschauen würde, was da alles aus dem Oval Office kommt. Aber die Rolle des US-Präsidenten ist einfach nur mal so dominant und wichtig für die Welt und nicht nur fürs eigene Land. Das vielleicht mal vorweg. Und dann zu dem anderen. Ich glaube, wir sollten uns nicht dieser vielleicht Utopie hingeben, dass es keine zweite Amtszeit gibt. auch mit allem Impeachment-Verfahren, das sicherlich jetzt eingeleitet werden wird demnächst. Und trotz aller Ukraine und Zelensky sagt, also ich weiß es auch nicht, aber gehen Sie mal davon aus, dass wir uns nicht einen Donald Trump wegwünschen können oder auch nicht einen anderen wünschen würden. Und
die ich meine, dass er, wenn er abgewählt würde, würde es nicht unbedingt besser werden.
Nein, natürlich, das glaube ich. Und deswegen ist ja das, was er Münkler vorhin gesagt hat, auch so richtig, dass wir auch schon unter Obama und anderen Regierungen, wenn man mal ehrlich ist, Administration schon seit einigen Jahren die Anzeichen und die Einleitung gesehen hat, ob das der Rückzug aus allen möglichen Brennpunkten der Welt ist, der Soldaten, der Abzug, das ist ja nicht, was Donald Trump jetzt erfunden hat. Er sagt, bringing our soldiers home, das kennen wir seit vielen Jahren. Wir haben uns es in der Tat in dieser Komfortzone Deutschlands und Europas in unserem relativen Wohlstand auch so schön eingerichtet. Und hoffentlich bleibt es so. Ja? Sie hatten das auch vorhin so schön beschrieben. Das geht nicht mehr. Und deswegen ist es ja auch so richtig, was jetzt die AKK, so eine neue Verteidigungsministerin, sagt, dass sie mal strategische Punkte einfach nach vorne bringt. Sie sehen ja, wie auf welche Empfindlichkeiten das nicht nur beim Koalitionspartner, nicht nur bei der Opposition, sondern sicherlich auch in der deutschen Bevölkerung, was das hervorruft. Da sind wir ganz sensibel. Aber Deutschland muss endlich da erwachsen werden und sich auch seiner eigenen Einflussmöglichkeit und seinem eigenen Sicherheitsinteresse bewusst werden. Wenn es darum geht, beispielsweise die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, geht es doch nicht darum, weil wir das Donald Trump zuliebe machen, sondern weil wir uns selbst verpflichtet haben, weil wir selbst Sicherheitsinteressen haben. Das ist unser Interesse. Und deswegen, diese Veränderungen wurden doch alle schon längst eingeleitet in den letzten, mindestens mal 10 Jahren. Donald Trump ist da wirklich nur ein kleiner, aber ein stark hörbarer sozusagen Ton in der Geschichte der transatlantischen Beziehungen. Das wird sich nicht verändern, wenn der Donald
Trump. Die Verteidigungsministerin möchte ja sogar einen nationalen Sicherheitsrat einrichten, wo sie das alles nach dem Vorbild der USA, wo alles koordiniert wird: Wirtschaft, Handel, Militär, Sicherheit, innere Sicherheit und Entwicklungshilfe. Sie haben das Stichwort gerade schon mit den Verteidigungsausgaben genannt. Es gibt ja durchaus Möglichkeit, Donald Trump zu ärgern von deutscher Seite. Ich sage mal, das eine sind die Ausgaben, die Verteidigungsausgaben, diese Erwartung der USA, dass es 2% des Bruttoinlandsprodukts werden. Der zweite Punkt, über den er sich offenbar immer wieder ärgert, ist Nord Stream 2, das heißt die Erdgasleitung aus Russland. Muss halt Trump das einfach hinnehmen, dass wir auch eigene Interessen haben, oder sind da die Deutschen zu forsch gewesen, zu wenig kompromissbereit?
Ja, sie waren vor allem zu wenig kompromissbereit, gar nicht gegenüber Donald Trump, sondern gegenüber ihren EU-Partnern. Ich meine, das muss auch eigentlich der Schock sein, dass wir im Frühjahr gelernt haben, dass dieses Projekt der deutsch-russischen Pipeline, das sozusagen aus der traditionellen deutschen Sicht eine Art Friedensprojekt ist, das haben wir ja schon im Kalten Krieg gemacht für die Entspannung, damals Mannesmann-Erdgas-Röhrengeschäft, Neuauflage, gegenseitige Verpflichtungen, das schafft Frieden. Nicht diese Sicht, die ist ja nicht auf Zustimmung bei unseren EU-Partnern gestoßen. Und es ist eben nicht nur Donald Trump gewesen, sondern es waren am Anfang die Polen und die Balten. Und da haben wir es nicht so richtig ernst genommen, so nach dem Motto, das muss man verstehen. Aber wenn ein Deutscher sagt, das muss man verstehen, nicht, dann heißt das, muss ich nicht ernst nehmen. Und dann haben wir gemerkt, dass die Dänen ihre Territorialgewässer nicht öffnen wollten und dass auch Niederländer und vielleicht Franzosen dagegen waren. Und im Frühjahr hat es einen Beschluss in allen drei wichtigen Institutionen der Europäischen Union gegeben. Parlament hatte schon entschieden, Kommission und dann auch der Rat gegen Deutschland. Die haben uns die Zuständigkeit für diese Pipeline weggenommen und haben Auflagen gemacht, unter welchen diese Pipeline überhaupt gebaut und benutzt werden darf. Und insofern sollte man auch nicht alle Konflikte, die Deutschland hat, immer nur als Deutschland gegen Trump-Konflikte sehen, sondern wir haben eine ganze Menge Probleme, wo unsere Nachbarn, unsere EU-Partner den Eindruck haben, Deutschland ist das Problem. Nicht? Wir sagen immer, Trump ist das Problem, nicht? Weil wir uns ja nicht vorstellen können, dass wir der Störenfried sind. Aber angefangen von der deutschen Energiewende über die Pipeline-Politik, Migrationspolitik, sind wir im Zwist meistens mit einer Mehrheit der EU-Partner. Und das muss eben auch mal dann zur Selbstreflexion führen. Wo sind es berechtigte deutsche Interessen, wo wir die anderen auch überzeugen sollten? Und wo sollten wir selber nachdenken, wie wir unsere eigene Position verändern, damit sie kompromiss- und mehrheitsfähig wird in der Europäischen Union? In der Migrationspolitik haben wir ja stillschweigend die Wende gemacht, weil auch die meisten Deutschen, glaube ich, das nicht mehr so ganz toll finden, was da 2014, 2015 entschieden worden ist.
Da würde ich energischen Widerspruch anmelden. Das ist der einzige Punkt, wo gewissermaßen die Deutschen eine strategische Option gezogen haben und man sagen kann, sie haben eine Entscheidung getroffen, die die Ordnung in Südosteuropa sichergestellt hat. Denn wenn wir uns das mal genau vorstellen, wir hätten die Grenzen zugemacht und geschlossen Und südöstlich von Ungarn und Kroatien hätten sich vielleicht 500.000, vielleicht 800.000 Leute aus einer anderen Kultur gestaut. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dann dort ein Krieg wieder ausgebrochen wäre, wie wir ihn damals hatten. Das war eine Entscheidung, die vermutlich nicht hinreichend kommuniziert worden ist mit den anderen Europäern. Aber es war eine Entscheidung für Europa, die in Berlin getroffen worden ist. Und da hat dann auch Deutschland entsprechende Kosten übernommen, die sonst in ganz anderer Weise verteilt worden wären. Also das glaube ich, da muss man strategisch denken und nicht im Hinblick auf bestimmte Befindlichkeiten, sagen wir mal, in Sachsen und Thüringen.
Da kann man ja auch noch vielleicht differenzieren zwischen der Ad-hoc-Situation, die gelöst werden musste, und dann die Frage, warum hat man dann nicht trotz einen Ausweg gefunden aus dieser selbstgeschaffenen neuen Dynamik? Das ist ja, also über die Situation im September können wir lange streiten, aber es ist ja auch nicht so gewesen, dass man dann gesagt hat, und das gilt übrigens nur für eine gewisse Übergangszeit, und jetzt machen wir dann, müssen wir uns mal drum kümmern, wie wir das also, wieder ja, unter Kontrolle bekommen.
Ja, nicht? Ich glaube, dass das Wort strategische Entscheidungen zu treffen, strategisch für die Zukunft zu planen, ist etwas, was wir, wenn ich sagen, nicht können, aber deutlich unterentwickelt ist in diesem unserem Lande. Und wir haben ja in den letzten Monaten insbesondere immer wieder die Debatten, wir müssen mehr strategisch, wir müssen hier uns für die Zukunft machen. Wie positionieren wir uns in Bezug auf China? So, diese ganzen Debatten müssen ja laufen, aber ich sage, diesen Luxus der Zeit, diese fast teilweise philosophischen Debatten auf ewig zu führen, den haben wir nicht. Wir müssen Entscheidungen treffen, und diese politische Führung durch Entscheidungstreffen, die vermisse ich manchmal. Wir finden uns ja häufig in der Situation, meinem Empfinden nach, wieder, dass wir fast getrieben sind durch Briefe des US-Botschafters, ob das bei 5G Huawei ist, ob das beim NATO-2%-Ziel, ob das bei Autotarifen ist, ob das bei Nord Stream 2 ist. Das sind ja alles keine neuen Themen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mindestens mal im politischen Berlin und vielleicht auch im Rest von Deutschland, da sind wir so aufgeschreckt, huch, da ist ja das Thema, ja, wir kennen es ja eigentlich seit längerer Zeit, aber irgendwie, warum ist das jetzt auf einmal so in die Öffentlichkeit gezerrt? Müssen wir uns ja wohl irgendwie zu positionieren, auch sprachfähig gegenüber denjenigen, die wir im Parlament, in der Regierung vertreten, die uns dahin gewählt haben. Und da haben wir offenbar ganz große Probleme mit, da umzugehen. Und das ist, erwarte ich, das ist mein Anspruch letztlich an Regierung und an uns Parlamentarier auch, das auch aber mal schleunigst, zwar auch richtig, für uns selbst zu erkennen und dann Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist letztlich auch wirklich im Kern dessen, was in der gestörten Kommunikation innerhalb Europas, auch über den Atlantik hinweg eine Rolle spielt, dass wir teilweise gar nicht wissen, wo stehen wir, wo wollen wir überhaupt strategisch hin.
Diese gestörte Kommunikation, erscheinen die Deutschen und Amerikaner manchmal als etwas zu stur, was ihre Interessen angeht, etwas zu trotzköpfig? Erscheinen die Deutschen den Amerikanern zu stur?
Ja. Ja, also ich würde sagen, ja, dass die Antwort ja ist. Aber wie gesagt, ich glaube immer noch, dass die Amerikaner auch in der Regierung ein bisschen überrascht sind, wie die Deutschen auf diese Situation reagieren und wie empfindlich sie sind. Und ja, also dieser Entscheidungsdelay, also worüber Sie sprechen, Verzögerung ist etwas, dass ja, dass die Amerikaner, die sprechen darüber, also in der Regierung. Und ich weiß nicht, wie man darauf zukommt. Wie gesagt, die Beziehungen sind so schlecht zurzeit.
Effizientere politische System, die USA. Wir haben ja ein föderalistisches System, das uns die Amerikaner ja durchaus mit Absicht damals 1949 auch gegeben haben. Da ist es etwas schwieriger, in Deutschland zu schnellen Entscheidungen zu kommen. Aber das liegt, aber es ist systembedingt und nicht unbedingt vom Willen der Politiker abhängig.
Ja, aber ob die Amerikaner das erkennen, das ist eine Frage.
Deutschland, da gibt es ja bei uns viele, die sagen, das ist ja so von der Geografie her, auch von der Geschichte, so zwischen Ost und West, so eine Vermittlerposition. Es gibt ja drei Parteien im Bundestag, die bedauern, wie schlecht die Beziehungen zu Russland sind. Die SPD, die Linke und auch die AfD. Sind da auf der anderen Seite die USA immer misstrauisch, dass wir auch aus historischen Gründen uns möglicherweise doch wieder Moskau mehr annähern könnten, als es den Amerikanern lieb ist?
Vermutlich, als es den Amerikanern lieb ist, aber unsere eigenen Interessen liegen uns natürlich nahe, immer auch einen Blick auf die Russen zu haben und die katastrophische Entwicklung im Nahen Osten zwingt uns gewissermaßen dazu, das undurchschaubare und völlig überraschende Agieren von Trump in dieser Frage zeigt, dass man eine Stabilisierung des Nahen Ostens, und das ist sozusagen eine Verlängerung der Frage von Flüchtlingsströmen, nur möglich ist, wenn man mit den Russen kooperiert, die nun einfach mal aufgrund dieser Situation und im eigenen Agieren jetzt das bessere Blatt in der Hand haben. Und was den Wiederaufbau Syriens anbetrifft oder die Stabilisierung überhaupt dieses gesamten Raumes, kann man natürlich, wenn wir mehr wirtschaftliche Macht als vielleicht militärische Macht haben, natürlich sagen, ja, da kümmern wir uns drum. Aber die Russen können sozusagen mit einem kleinen Federstrich alles wieder kaputt machen. Und deswegen muss man sie daran interessieren, dass die Ordnung, die man mit ihnen gemeinsam ausgedacht hat, auch ihre Ordnung ist. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da notorisch Dissense mit den Interessen und den Orientierungen der USA geben.
Könnte man denn polemisch zugespitzt sagen, dass uns Trump möglicherweise, jetzt will ich nicht sagen, in die Arme Russlands treibt, aber dass diese Annäherung wieder möglich macht, die dann gar nicht mal so sehr im Interesse der USA ist?
Ja, es kommt ja darauf an, schon bei der Wortwahl, wie wir unsere eigene Rolle sehen. Also, dass man diese Situation mit den Russen klären muss, ist ja völlig richtig. Die Frage ist nur, empfinden wir das so, als ach, da haben wir gar keine andere Wahl, da müssen wir jetzt sozusagen die europäischen Kassen öffnen, sondern wir müssen fragen, was wollen wir da eigentlich? Und wir können dem Putin gerne mit Wiederaufbauhilfe in Syrien unter die Arme greifen, aber dann muss es auch eine Gegenleistung geben, dass wir Einfluss auf den politischen Prozess haben. Und es muss vor allem auch irgendwie durchgesetzt werden können. Es ist nicht nur auf dem Papier, wir zahlen jetzt so und so viele Milliarden Wiederaufbauhilfe und trotzdem herrscht dann nachher eine russisch-türkische Ordnung, sondern es muss dann auch durchgesetzt werden, dass, was weiß ich, Assad von der Macht wegkommt oder wir eine Perspektive haben, wie sich dieses syrische Regime verändert oder dass wir eben eine Zone mit kontrollieren und beeinflussen, die nicht von Assad kontrolliert ist und damit auch eine Alternative für die syrische Bevölkerung aufbauen, die dir wieder zurückkommt. Also in Russlands Arme treiben, das finde ich die falsche Wortwahl. Ich würde sagen, er zwingt uns dazu, mit Russland ins Geschäft zu kommen, aber bitte nicht nur allein zu russischen Bedingungen, sondern wir müssen unsere Bedingungen nennen und durchsetzen.
Aber ja, darf ich noch einen Aspekt würde ich gerne noch bringen. Die Sendung ist in 2,5 Minuten zu Ende. Die Chinesen krätschen jetzt auch in die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Offensichtlich der Huawei-Chef hat in einem Interview den Deutschen angeboten, hier, wir brauchen ja eigentlich die Amerikaner gar nicht, also zunächst mal die Chinesen. Wir bieten euch da etwas an, legen da die Leimroute aus, dass auch das, was hier an Telekommunikation installiert werden soll, eben keine Spionage-Software ist und so weiter. Können wir uns da vor neuen Freunden kaum retten?
Ja, wir müssen immer sehen, welche Interessen stecken dahinter. Und ich warne sehr davor, hier zu naiv zu sein. Huawei sagt uns immer, naja, wir leiten ja nur Daten durch. Wir würden das ja auch technisch gar nicht können, sozusagen. Selbst wenn sie nach den chinesischen Gesetzen dazu verpflichtet sind, / wären, zu liefern, Daten abzuschöpfen. Aber das ist natürlich, wir haben Erkenntnisse, dass das anders ist. Und das ist natürlich technisch möglich. Also wir sollten nicht warnen davor, nur weil wir sagen können, wir Europäer schaffen ja
Sie
keine
eigene. Sie stehen da auch auf der Seite der Parteichefin der CDU, die sagt, wollen wir das nicht, wenn die Kanzlerin da offensichtlich ja zu Kompromissen oder zu Zugeständnissen bereit ist.
Also ich habe Norbert Röttgen, meine Wenigkeit und einige andere Kollegen haben uns ja dazu neulich im Handelsblatt ausführlich geäußert. Unter anderem, dass wir darüber eine Debatte im Bundestag haben wollen. Wir sind die Volksvertreter, es interessiert das Volk. Also ich will nur davor warnen, dass wir bei kritischer Infrastruktur und allen voran beim 5G-Ausbau, bei Telekommunikation zu blauäugig sind. Wir müssen unsere eigenen Fähigkeiten und Sicherheitsinteressen hier entwickeln und dessen bewusst werden. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt und das ist ein Zukunftspunkt.
Wir sind in der letzten Minute der Sendung. Sie können die nächste Frage, die an Sie alle geht, auch mit Kopfnicken oder Kopfschütteln beantworten. Sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen besser als Ihr Ruf?
Ja, Moment schon.
Ja.
Ja, zwei klare.
Ja. Nein.
3-1. Also das heißt, das bedeutet, dass wir zumindest die Hoffnung haben können, dass da noch nicht alles verloren ist und dass es sich vielleicht auch wieder in ruhigere Fahrwasser begibt. Ich bedanke mich, dass Sie da waren zu diesem Thema. Aus Anlass des Besuchs des US-Außenministers Mike Pompeo in Deutschland und kurz vor dem Mauerjubiläum. Liebe Zuschauer, es folgt Phoenix der Tag mit Michael Krohns Themen, unter anderem dort die gemeinsame Pressekonferenz, wir haben auch schon drüber gesprochen, von Mike Pompeo und Heiko Maas in Leipzig und der Streik bei der Lufthansa. bleiben Sie bei Phoenix.